Heute endet es. Ein Satz, der nicht etwa aus meinem Telegram-Chat mit Michael Wendler stammt. Lasst euch übrigens bitte impfen. Sondern von Uli Dickmeier gesagt hat er ihn am Samstagabend um 20.41 Uhr, als er sich in einen besorgten Fußballbürger verwandelt hat. Was war los, Uli? Ich habe die Angst in deinen Augen gesehen, obwohl erst 11 Minuten gespielt waren zwischen dem ersten FC Nürnberg und Hannover 96.
Ich habe jetzt eher Angst, dass du das so akribisch notierst, was ich da so vor mich hin
hier steht, im Stadion. Hier steht tatsächlich auf meinem Zettel, 11. Minute, Uli, heute endet es. Ja. Dazu habe ich mir noch 4 andere Sachen aufgeschrieben, also, und die sind alle das Spiel betreffend.
Ich muss sagen, diese Einschätzung hat sich bei mir noch bis zu ungefähr 30. Minute auch gehalten, weil ich die erste halbe Stunde am Samstagabend schon nicht sehr schön fand und wirklich so wegen das Gefühl hatte, okay, heute sind sie irgendwie so fahrig und so von der Rolle, das geht heute schief.
Du hattest Angst.
Ist es dann ja doch nicht.
Ja,
um die schöne Serie.
Ja. Die hielt dann aber mit einem sehr souveränen 0:0, über das wir heute sprechen, auch noch mit natürlich Florian Zenger. Hallo.
Servus.
Du hast den zweiten prägenden Satz an diesem Abend gesagt, den ich mir nicht einmal notieren musste. Und zwar in der Mixed Zone, als wir auf Spieler warteten, hast du dich verdutzt zu mir umgedreht und gesagt, wie jung siehst du eigentlich auf dem Foto auf deiner Arbeitskarte aus? Bist du heute ein bisschen einfühlsamer unterwegs, oder?
Ich befürchte nicht, ich habe wenig geschlafen.
Okay, das haben wir.
Das eint uns.
Ja, das haben wir alle.
Aber du musst auch auflösen, von wann das Foto ist.
Von 2008, also als wär's gestern gewesen.
Ja.
Es gab vor der Saison tatsächlich den Aufruf vom 1. FC Nürnberg, man möge doch bitte mal
die Fotos aktualisieren.
Ja. Was ich dann getan habe, weil meins war, glaube ich, von 2003 oder so.
Ah, okay, gut.
Ja, ich habe das erste Mal eine, also mein Foto ist aktuell.
Ja, und ich war beleidigt, weil ich schaue ja immer noch so jugendlich aus. Aber naja.
Ja, aber du schaust so ein bisschen aus wie so Spätphase von Backstreet Boys oder so einfach. Deshalb
Spätphase so auffallen. Spätphase ist es dann da, wo schon die Drogenprobleme und sonst was dazu. Und schaue ich jetzt so aus wie Spätphase Backstreet Boys? Oder?
Na, jetzt schaust du halt einfach aus
einfach
wie,
nur jemand,
wie ein kleines Kind hat.
Einfach nur wie Spätphase.
Spätphase. Okay. Jetzt geht's zu Ende, oder wie war das?
Ja, okay.
Die musikalischen Referenzen in diesem Podcast waren auch schon mal hochwertiger.
Das stimmt, ja. Das ist Wendler und Backstreet Boys, aber
ja.
Vielleicht steigern.
Ich habe heute schon eine Jazz-Version von Atemlos gehört, mich kann nichts mehr schocken.
Ah, okay, du warst beim Kinder-Jazz oder Kinder- und Jugendlichen-Jazz heute.
Ne? Beim Jazz for Kids im Theater Mumpitz, sehr zu empfehlen.
Sehr, sehr zu empfehlen. Darüber können wir später auch noch sprechen. Ihr hört Kadepp, den... keine Ahnung was, Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und Thomas Korell erinnert euch nochmal an unseren Sponsoren. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Wir müssen ein paar Dinge auflösen aus dem letzten Podcast und noch nicht mal den Gerch, das machen wir wie immer gegen Ende hin. Kerm, darüber haben wir gesprochen und es gab zahlreiche Hinweise und eigentlich ist es sehr einfach und nachvollziehbar, woher dieses Kerm kommt. Unter anderem hat uns der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Nürnberg geschrieben und den Tipp gegeben, dass es eine Abkürzung von Kermes sein könne, also von Kirchmesse. Und auch auf Twitter ging das alles so in die Richtung. Oder? Habt ihr noch alternative Meinungen dazu in Erinnerung?
Wenn Dr. Gretlein das sagt, dann ist es so.
Ja, genau. Was hat man denn noch? Ach ja, wer sich gewundert hat am Ende des Podcasts, es hat Florian Zenger mit sehr sonorer Stimme sagen können, dass er sich auf diesen spannenden Samstagabend-Termin freut. Und Sekundenbruchteile später verabschieden wir uns mit hysterischem Gekicher, wie man es ja eigentlich von uns kennt, nur der Übergang war etwas abrupt, weil ich das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts tatsächlich unter Androhung körperlicher Gewalt habe etwas herausschneiden müssen. Uli, willst du das aufklären?
Ja, wie gesagt, war ja am Samstag die Geburtstagsfeier vom Simon, der 40 Jahre alt geworden ist. Grüße an dieser Stelle.
Herzlichen Glückwunsch.
Grüße, Glückwunsch. Die ganze Party war in wochenlanger Geheimniskrämerei von seiner Freundin vorbereitet worden als Überraschungsparty.
Und der Vater hat kommt anders der zu Depp tun,
als dann mir viel Spaß bei der Geburtstagsfeier am Samstagabend zu wünschen. Und das muss man dann wirklich, nachdem du ja vorher schon mal angedeutet hast, dass er Geburtstag hat.
Ja,
ich habe ihn gestern noch gefragt, er hat sich gar nicht gewundert, aber
okay,
weil das wäre dann doch ein bisschen zu explizit gewesen, der Hinweis. Und dann muss man das schneiden. Übrigens, sehr schöne Feier, nochmal herzliche Grüße, vielen Dank. Ich habe ihn gestern Nacht dann leider nicht mehr gesehen. Also an dieser Stelle dann.
War er überhaupt da?
Er war da, ja.
Ja, behauptet
er. Er hatte einen lustigen Hut auf und hat getanzt und war gute Dinge und irgendwann war er verschwunden.
Okay.
Aber das zeichnet eine gute Party aus, dass der Gastgeber irgendwann einfach verschwunden
ist. Das sage ich nämlich auch immer. Ja. Mir wird das immer vorgeworfen, dass ich selbst
dass du irgendwann schlafen gehst.
Dass ich irgendwann einfach ohne Begrüßung schlafen gehe. Vor allem wird mir das von meiner Frau vorgeworfen, weil die dann immer mit dem Rest der Partygesellschaft zurückbleibt und
Du hast das mal, wo waren wir da? In Berlin, Union Berlin, im Hotel übernachtet zusammen. Da waren wir ja noch beide unterwegs.
Auch da saßen wir mit einem Aufsichtsrat zusammen.
Ja. Und du hast eine Runde Schnaps bestellt, bist aufgegangen, auf die Toilette zu gehen und bist nie mehr gekommen. Ja. Du saßt dann da mit drei Schnäpsen und der Rechnung.
Siehste? Ja. Gut. tut mir leid. Ich war wirklich sehr müde damals.
Und ich kann ja nichts stehen lassen. Das ist ja so. Die Erziehung.
Ja, aber
man schmeißt ja nichts weg. Ne?
Aber heute hörst du dich eigentlich ganz fit an dafür, dass du wahrscheinlich bis nach Mitternacht getanzt hast.
Knapp nach Mitternacht.
Okay. Sonst noch irgendwas Fußballfernes? Ich habe so die leise Befürchtung, dass wir heute sehr viel über Fußball sprechen müssen.
Wollen das mit dem Jazz und mit dem Kasper hätte ich schon gerne noch erklärt.
Das mit dem Jazz und dem Kasper?
Ja.
Weil ich das Bild in die WhatsApp-Gruppe von uns habe.
Ja, und weil du vorhin gesagt hast, du warst heute schon beim Jazz für Kinder mit Kasper oder wie auch immer.
Ja, mit Kasper und mit Jazz-Version von Atemlos. Es war, also das ist Puppentheater. Normalerweise dürften die Kinder auch selber die Puppen dann irgendwann teilweise spielen, aber das geht halt wegen Corona nicht. Aber es war das erste Mal seit einigen Monaten, dass man wieder hingehen durfte, und es ist immer so dreiviertel Stunde, die vier oder fünf dann wirklich Jazzmusik machen, aber halt kinderfreundlich, und in dem sie spielen nebenbei ein kleines Stück mit den Kasperle-Figuren, und in dem Fall war es eben so, dass der Teufel die Krone vom König Semmelwurst geklaut hat und man musste die zurückholen. Und
ich ahne den Titel des Podcasts.
Und der Teufel hat dann eben den Jazzmusikern befohlen, weil der Teufel ein Schlagerfan ist, dass sie jetzt Schlagermusik spielen müssen. Und dann haben sie eben Atemlos und Hölle, Hölle, Hölle von Wolfgang Petri gespielt.
Pädagogisch wertvoll sozusagen.
Genau.
Man kann ja gar nicht früh genug anfangen mit der musikalischen Erziehung.
So ist es. Und man lernt gleich, dass Schlager die Hölle ist.
Haben Sie vom Wendler auch irgendwas gespielt, oder?
Leider nicht.
Leider nicht. Weiß einer von euch einen Titel, der auf die Kappe von Michael Wendler geht?
Sie liebt den DJ.
Ah, okay. Hm? Den kenne ich auch. Gut. Naja.
Das ist was mein Bruder regelmäßig zu hören bekommt, weil der nebenbei ja DJ ist und auflegt, und deshalb ist da jetzt die Verbindung. Grüße an den, weil der hat nämlich am Freitag geheiratet.
Da herzlichen Glückwunsch auch da. Das ist ja heute der Gratulations-Podcast. Wollen wir noch schnell deinen Freund Andi grüßen, oder?
Der kommt später nochmal.
Der kommt später nochmal, okay.
an prominenter Stelle.
Ja, okay. Gut, machen wir mal Fußball. Wir müssen über Nikola Dovedan sprechen, und das ist wahrlich uns selten ein so großes Vergnügen wie wie heute. Wir nehmen auf am Sonntagnachmittag und am Samstagabend war der große C von Nikola Tove dann im Abseits gestanden.
War er nicht? Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das ist im Rahmen der Messgenauigkeit ist das gleiche Höhe. Das kann man gar nicht so feststellen.
Doch, kann man. Ich lehne mich hinein ins Fenster und sage, doch, vollkommen korrekte Entscheidung. Also wollen wir gleich mit diesem lustigen Thema Videobeweis. Wie haltet ihr es denn mit den kalibrierten Linien? Uli, nachdem ich Flo's Meinung schon ahne und die wahrscheinlich wieder irgendwie wissenschaftlich durchsetzt ist, würde ich gerne mal mit deiner populärwissenschaftlichen Meinung anfangen.
Also ich halte mich eigentlich von allem, was irgendwie mathematisch klingt, gerne fern.
Ja.
Ich akzeptiere so, wir haben ja heute schon auch in unserer Redaktionskonferenz drüber gesprochen, weil man das kommentieren sollte. Und wir haben, glaube ich, beide dieselbe Meinung. Also jetzt ist es halt so und eine Woche jammert also, der und die andere Woche jammert
der. Die Schlafschafe von den, aus dem Verlag Nürnberger Presse. Jetzt ist es halt so.
Mir fehlt ja inzwischen das Empörungspotenzial.
Ja. Ich auch, wir hatten vor... Ich glaube, 2 Jahren, ich glaube, im Januar 2019 war es, aber es kann auch sehr gut falsch sein, in Mainz, beim Auswärtsspiel in Mainz, diese Situation, als Adam Srelak auf dem Weg zum 2-1 war und auch da.
Das war noch wilder.
Das war noch wilder, meinst du?
Ja, weil nämlich da, also hier gestern oder am Samstag, um im Podcast-Sprech zu bleiben, war es ja so, dass du zumindest Ballabgabe und empfangenden Spieler in einem Bildausschnitt, in einem Frame hattest. Mhm. Bei Srelak war es ja so, dass der Flankengeber und Srelak nie in einer Kamera
nie auf einem Bild waren. Oh, Verschwörungstheorien. Genau.
Da musste man dann Timestamps vergleichen und so weiter. Das ist noch wilder. Aber gestern war es auch so. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, wir müssen irgendwie. Das ist ja eine Scheinobjektivität letztlich. Dadurch, dass du irgendwo anhältst und das irgendwie definierst und es trifft ja auch gar nicht den Geist der Regel. Der Geist der Regel ist ja ganz anderer. Der ist ja dazu da, dass man nicht irgendwie vorne drin hängt oder so. Da geht es ja nicht darum, dass jemand in der Laufbewegung 10 Spitze weiter vorne ist. Das ist wirklich, also, und weil ich habe gestern auch jemanden gelesen, der dann gemeint hat, ja, Videobeweis und kalibrierte Linien, das muss ein Datenfetischist erfunden haben. Nein, im Gegenteil, der Datenfetischist weiß um die Schwierigkeiten, da eine genaue Messung hinzubekommen, weil das fängt ja damit an, wie dick ist die Linie. Also in Großbritannien oder in der Premier League haben sie jetzt zur neuen Saison die Linien verdickert, damit man wieder gleiche Höhe haben kann. Lauter so Zeug. Also da merkt man dann, dass es eben doch nicht so ist, dass es wirklich objektiv ist, sondern es unterliegt halt dann doch dem menschlichen Ermessen. Und ob wirklich dann auch die Frame-Anzahl so ist, dass man es wirklich messen kann und lauter so Zeug, da steckt so viel drin, wo ich auch nicht bewandert genug bin, aber es ist trotzdem so, dass ich sage, das sind Entscheidungen, das ist einfach gleiche Höhe, Punkt.
Was ist die Frame, was?
Die Framerate, also die Zahl pro Bilder pro Sekunde, die aufgenommen wird. Mhm, ob die ausreichend ist, um das überhaupt festzustellen, dass da was ist oder was nicht, oder ob da die Bildausschnitte nicht zu gering sind.
Da gab es auf Twitter eine Antwort unter einem Beitrag von Matthias Pfiffgau, da haben wir es ein bisschen mit Aufsichtsräten, die mehr oder weniger die Antwort nahelegt, nee, geht nicht. Na, habt ihr die gelesen?
Ja,
ich bin ausgestiegen, weil da so viele Zahlen und sonst was dabei sind. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eher deine Meinung stützend, dass...
Ja, und ganz generell muss man trotzdem noch sagen, dass, weil das auf Twitter und wahrscheinlich auch anderswo, wo ich ja nicht mitlese, herumgeistert, dass die kalibrierte Linie und die Linie des Strafraums nicht parallel sind. Das ist keine große Weltverschwörung, sondern das ist einfach das Prinzip der Fluchtpunkte aufgrund der Perspektivenverzerrung, weil das ist ja nicht, die Kamera steht ja nicht genau auf der Höhe, sondern die Linien laufen in einem Fluchtpunkt zusammen. Die dürfen nicht parallel sein. Wenn man die parallel ansetzen würde, würde man es falsch machen.
Ja, da Grüße das, an das nur zur Matthias Pfiffka.
Grüße an Matthias
Pfiffka. Und viele.
Und ganz viele andere, ja.
Ja, okay. Also, ja, ich bleib trotzdem dabei. Ist es nicht wenn's immer falsch ist, ist es ja dann doch wieder für alle gleich falsch.
Juristisches Prinzip ist, es gibt kein Recht im Unrecht.
Ja. Also kann man es auch beibehalten.
Nein. Dann darf man es nicht machen. Es gibt kein Recht im Unrecht. Also da bin ich inzwischen wirklich der Meinung, das ist innerhalb der Fehlertoleranz. Und das würde ich auch sagen, wenn es auf der anderen Seite wäre. Weil das ist wirklich was, wo ich sage, da tut man so, als wäre es eine objektive Entscheidung. Und das ist aber dann so technisiert, die Entscheidung, dass ich sage, nein, das ist halt die Regel. In der Regel gibt es eine gleiche Höhe. Du kannst dann einfach damit schaffst du aber faktisch ja die gleiche Höhe ab.
Ja, es war ja keine gleiche Höhe, es war ja der große C.
Faktisch ist es ja aber die gleiche Höhe, weil du ja gar nicht den Bild aus, das kommt ja auf die Wahl des Bildausschnittes an, und das sind ja letztlich auch irgendwie arbiträr festgelegte Regeln, wann die Ballabgabe ist zum Beispiel. Das ist ja auch ein menschliches Ermessen. Die Definition ist ja auch für einen Videobeweis geändert worden, aber wann die Ballabgabe ist. Also von daher, das ist völlig absurd.
Könnte es nicht sein, dass es tatsächlich richtig war? Also, dass es tatsächlich abseits war, ist ja auch eine Möglichkeit. Dass alles genau die Linie richtig gezogen...
Das kann schon sein, aber selbst wenn die Linie richtig gezogen ist, ist es für mich weder im Geiste der Regel noch eigentlich auch in der Tatsache nichts anderes als gleiche Höhe, weil es halt so minimal und so eng ist. Weil... Wann haben wir dann noch gleiche Höhe, wenn wir das nicht mehr als gleiche Höhe sehen?
Ich bin bei Fluchtpunkten ausgegangen. Ja.
Das ist mir tatsächlich schon häufiger aufgefallen, dass Flo irgendwas sehr klug erklärt, aber meine Gedanken dann langsam abschweifen und ich dann so am Ende der Ausführungen wieder dazukommen und mir.
Grüße an meine Schüler, die das wahrscheinlich super gut nachvollziehen können.
Ich habe auch immer Angst, dass er mich aufruft und ich soll das wiederholen, was er gesagt hat.
Ich frag nicht ab, keine Angst.
Das wäre eine schöne neue Rubrik in diesem Podcast, dass so randommäßig irgendjemand was von dem wiederholen muss, was der Flo 10 Minuten vorher erklärt hat. In eigenen Worten von mir aus, aber naja. Okay, also Lino Tempelmann bei einem Konter spielt den Ball zu Nikola Dobedan, der spielt den Ball in die Mitte und Tom Kraus trifft zum 1-0 und dann Videobeweis, kalibrierte Linie, kein 1-0, großer Unmut. Hast du einen Alternativvorschlag für die kalibrierte Linie abschaffen?
Nee, also wenn man es machen will, dann dickere Linie.
Okay.
Also, wobei ich jetzt kommt meine Einschränkung zu gestern, wenn das kein Abseits ist und man die Überprüfung dieser Szene abgeschlossen hat nach 3 Minuten,
muss man sich
Erik Schuranov auch noch angucken, weil der nämlich auf der Torlinie vor Ron-Robert Zieler steht und dann sind wir wahrscheinlich bei 5 Minuten Überprüfung.
Ja, wobei da der Schiedsrichter, also ich habe vorhin ein Foto gesehen, wo der Schiedsrichter sehr deutlich da drauf sehen kann und auch drauf sieht. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie das dann... Naja. Aber das war auch bei uns auf der Pressekonferenz der erste Verdacht, dass es vielleicht Erik Schuranov war und nicht der große C von Nikola Dovedan, der überragt hat an diesem Samstagabend.
Na? Der kam dann später auch nochmal.
Nikola Dovedan.
C von Nikola Dovedan.
Ja, das stimmt.
Finde ich, kann man noch viel mehr drüber diskutieren.
Noch mehr?
Ja.
Ich habe ein bisschen Angst heute, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Der Flo ist halt so störrisch. Erst beleidigt er mein Äußeres und dann, ja.
Es gibt, glaube ich, genug Menschen, die gerne als Backstreet Boy bezeichnet worden wären.
Ja, aber in der Dingsphase, das ist halt...
sieht man wieder, was Jazz aus den Menschen macht.
Ganz schlimm.
Ja. Haltet euch fern von Jazz, oder? Naja, egal. Robert Klaus hat entspannt gesehen. Der sagt, ist halt so, muss man abhaken. Dafür gibt's die kalibrierte Linie.
Um dann nachzulegen, dass der Platzverweis aber nie im Leben einer war.
Ja, womit er vollkommen recht hat. Er fand den Schiedsrichter, also Robert Klaus fand den Schiedsrichter gut. Ich habe, als ich es live in der Pressekonferenz gehört habe, war ich mir nicht so sicher, ob er es ironisch meinte, aber ich habe mir die Pressekonferenz nochmal angeschaut. Er guckt sehr unironisch, als er das sagt.
Guckt er je ironisch?
Er guckt immer, ich wollte gerade sagen, er guckt doch immer unironisch.
Echt? Ja. Ich finde manchmal.
Das einzige Lächeln, das ich bei ihm gestern in der Pressekonferenz gesehen hatte, war, als ich was gefragt habe. Und ich weiß nicht, wie ich das zu werten habe.
Ja. Mitleidig. Immer mitleidig.
Immer mitleidig wahrscheinlich, ja.
Im Zweifel immer mitleidig.
Ja, an der Humorebene müssen wir noch ein wenig arbeiten bei ihm. Das hat er noch nicht so ganz kapiert, wie das hier läuft.
Ja, wir müssen häufig. Ich finde, im Podcast ist er immer sehr lustig. Aber gut, ja. Das sehe ich ihn auch. Nee, das sehe ich ihn auch nicht, sondern höre ihn nur. Also, Tobias Reichel, wie fandet ihr denn diesen Schiedsrichter aus? Wo kommt der her, Uli? Stuttgart, glaube ich.
Oh Gott, steht nicht auf dem Spielbericht. Ja. Da ich gestern nicht für die Spielberichterstattung zuständig war, habe ich das noch nicht recherchiert.
Ja. Wie fandest du ihn?
Naja, allein durch die gelb-rote Karte, die halt wirklich keine war, nicht gut.
Okay, dann sprechen wir mal über die. Nikola Duvedan wird, ich glaube, von Bo Niklas Hult in Ron-Robert Zieler geschubst. Schubst damit Zieler und sieht gelb. Klare gelbe Karte, gar keine gelbe Karte, Meinungen.
Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wann der Schubser passiert. Ob der nicht so spät ist, dass Dove dann schon am Fliegen Richtung Zieler ist. Ich habe nur eine Draufsicht gesehen, von daher will ich da gar nicht zu sehr. Aber wenn er in ihn reinläuft, ja, dann ist es halt gelb. Wenn Hult ihn schubst, dann ist es gelb für Hult und ja.
Und Elfmeter.
Und Elfmeter.
Das wäre lustig. Da wäre mal ein Videobeweis cool gewesen. Wie hast du die Szene gesehen, Uli?
Nachdem sie der Flo nochmal geschickt hat, dann erst richtig.
Gut.
Ja, blöde Szene irgendwie. Also im Stadion spontan habe ich auch gedacht, was soll jetzt der Quatsch? Warum springt er jetzt da so in den Torwart rein? Aber ja, bin ich beim Flo, kann man schlecht, müsste man noch einmal nachvollziehen können, genau wie der Ablauf war, würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, das entscheiden zu wollen. Letztlich geht es aber gar nicht um die gelbe Karte, sondern halt um die zweite. Und die war, glaube ich, leichter zu bewerten. Das war einfach keine.
Ja. War kurz danach, 79. Minute, glaube ich. Ich habe es nicht so mit den Fakten. Aber
doch, doch, alles gut.
Ja, echt? Schön. Ja, ein Dreikampf mehr oder weniger im Mittelfeld. Und Dove dann mittendrin. Und ein Hannoveraner. Heißen die so? Wie sagt man?
Nein, Hannoveraner sind die Pferde. Ja, ich glaube, man muss eigentlich Hannoverscher sagen.
Hannoverscher.
Und Hannoveraner ist nur die umgangssprachliche Bezeichnung, die eben von den Pferden kommt, aber.
Okay. Ein Hannoveraner wäre nicht gefallen bei der Berührung durch Dovedan, aber ein Hannoverscher schon.
Ja, Dominik Kaiser war das.
Dominik Kaiser, diese. Ja. Aus der
RB-Dosenfabrik.
Fußballfirma, ja. Okay. Und da gab es dann wieder Gelb. Sehr erstaunlicherweise.
Also ich habe im ersten Moment gedacht, Dovedan landet auf dem nachrutschenden Bein von Kaiser, aber ich habe es dann noch ein paar Mal mir angeguckt und nein, tut er nicht. Also von daher, ich war auch etwas irritiert und jetzt kommt der Gruß an Andi, weil der mich darauf hingewiesen hat, wie bestimmt der Schiedsrichter dahin geht und sofort gelb zeigt. Also er war sich sehr, sehr, sehr sicher, dass er da gelb geben muss. Und das gibt ja das Video nun wirklich gar nicht her.
Ja. Uli?
Ja. Auch. Nee, sehe ich genau. Also im Stadion auch da hat man doch den guten Blick drauf. Habe ich auch gedacht, ja, das ist halt jetzt blöd, wenn man halt schon kurz vorher gelb gesehen hat für eine im Stadion ja auch noch etwas brisante Szene, die hat also gewirkt, dann ist es halt blöd, wenn man dann kurz darauf nochmal in so einen Zweikampf geht. Aber nach Ansicht der TV-Bilder würde ich das schon ganz anders sehen. Also es war kein Foul und es war keine gelbe-rote Karte. Ich glaube, dass der Schiedsrichter da wirklich noch ein bisschen beeinflusst war von dem Torhüter-Zusammenprall, den ja die Hannoverschen dann doch recht aufgebracht kommentiert haben.
Und ja, das ist auch 100% sich
da beeinflussen lassen.
100% komplett falsch, dieses Hannoversche. Da machen wir uns doch gerade zum Gespött des Netzes, aber naja, wir sind ja
gewohnt. Mike Franz anrufen, ob er ein Hannoversche ist.
Ja, oder den Kerki. Ja, noch irgendwas zum Schiedsrichter? Also Gelb-Rot war ja, Quatsch. Ja.
Ja, der muss rot zeigen in der ersten Halbzeit.
Julian Börner. Ne?
Ja. Als Börner mit offener Sohle Stollen in die Wade von Nikola Dovid anspringt.
Das ist mir tatsächlich während des Spiels gar nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, und vor allem, weil Dovid dann sofort aufsteht.
Ja, weil er Ehrenmann.
Ne? Ehrenmann, genau. Ja. Wenn er es verkauft, ist auch wieder sowas, ne? Wenn er es verkauft, weiß er nicht, was passiert. Aber also es war eine Szene, also Colinas Erben hat dann danach sogar, also Alex Feuerherd hat dann sogar danach gesagt, dass es für ihn eine klare rote Karte ist, und von daher bin ich erst recht der Meinung, dass es eine ist. Weil also das ganze Trefferbild ist ja, also das ist ja so weit oben auf der Wade. Ja. Da gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen, das muss rot sein. Und ja, jetzt gehe ich in einer Tour auf den Schiedsrichter, das mache ich ja normal nicht, also von daher muss ich mir jetzt langsam etwas zügeln, aber ich fand ihn, ich kann das Urteil von Robert Klaus, um das zusammenzufassen, nicht so ganz nachvollziehen.
Ja. Julia, es war vor allem in der, wann war das, 30. Minute oder 31?
30. Minute, ja. Ja.
Da hätte der Club dann ja vielleicht sogar gewinnen können. Nach der gelb-roten Karte war es dann ein etwas seltsames Spiel, weil Hannover oder die Hannoverschen nichts mehr konnten und eigentlich auch nicht so wirklich wollten. Und der Club wusste nicht so recht, ob es jetzt so die geile Idee ist, weiter anzugreifen, oder ob man nicht doch lieber aufpasst, dass man nicht hinten noch eins bekommt. Also das Spiel war dann eigentlich durch nach 79 Minuten und ohne Dovedan. Ne? Gegenteilige Meinungen? Nee,
da war dann nichts. Es war dann tatsächlich so, also das ist ganz schön, man kriegt ja immer so viertelstundenweise noch Statistiken, und in der letzten Viertelstunde hatte der Club, obwohl er weniger Spieler hatte, mehr Angriffe pro Minute oder mehr Angriffe insgesamt als Hannover. Also das sagt dann schon einiges aus, wenn die zu 10 es nicht schaffen, dann so viel Druck aufzubauen, dass überhaupt der Ball also gefährlich in Richtung Tor kommt.
Ja. Dabei hat Hannover einigermaßen okay begonnen, so dass der Uli Angst hatte.
Ich fand es nicht einmal so okay von Hannover, ich fand es eher nicht okay vom Club. Also die haben Hannover ja förmlich mit ihren ständigen Fehlpässen und ihren Ungenauigkeiten ins Spiel gebracht, wobei dann Hannover auch nicht die Qualität hatte, um das irgendwie für sich auszunutzen. Also es war jetzt weniger der Stärke von Hannover geschuldet, sondern irgendwie dieser seltsamen Fahrigkeit auf Nürnberger Seite.
Ja.
Die wirklich sich von hinten bis vorne durchgezogen hat. Also angefangen bei Schindler, der am Anfang wirklich ein paar seltsame Bälle gespielt hat, die man so von ihm nicht gewöhnt ist, und hat sich fortgesetzt über das Mittelfeld, über den Sturm. Also das war so, das Gesamtkonstrukt war irgendwie, fand ich, sehr fahrig am Samstag, in der ersten halben Stunde zumindest.
Ja, sah Schindler genauso. Er kam in die sogenannte Mixed Zone, um mit uns zu sprechen, und hat sich mehr oder weniger entschuldigt.
Nicht nur mehr oder weniger, er hat sich entschuldigt.
Ja,
er hat gesagt, also er hat von seinen Fehlpässen am Anfang gesprochen, ist, wenn man sich das Audiofile anhört, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er dann quasi sagt, ja, seine zwei Fehlpässe am Anfang sind schuld dran, dass es so fahrig wurde, oder ob er sich nur für seine Fehlpässe entschuldigt oder dafür, dass er die Mannschaft damit verunsichert hat oder die Leute um sich rum. Weil die Formulierung, der Satz war sehr lang, Christopher Schindler macht noch weniger Punkte als ich beim Sprechen. Und
ein Einser-Abiturient übrigens, habe ich
wie das hört man.
Gelernt in diesen Ronald Reng.
Er macht bestimmt mehr Kommas als du.
Habe ich schon wieder
das so viele? Das ist nicht schwer.
Wen meinst du jetzt, Uli?
Den Flo.
Ah, okay.
Aber bei dir ergänzen sich nur die fehlenden Spiele.
Ja, vielen Dank für
Lino. Wen hast du vergessen gehabt?
Lino Tempelmann, tatsächlich. Ich musste für die Zeitung, für die Samstagsausgabe eine Aufstellung machen und schrieb da so lustig vor mich her. Und dann schaute ich drauf und dachte mir, jetzt fehlen noch zwei. Und ein paar Stunden, Minuten, wie auch immer, später schrieb mir Uli Dickmeier eine WhatsApp-Nachricht. Ohne Tempelmann, Fragezeichen, hatte ich tatsächlich nur 10 Menschen aufgestellt. Ist bei uns unter dem Begriff ein Böhm bekannt, weil mein Kollege Sebastian Böhm das es damit sogar mal in die Zeitung geschafft hat, vor einem Spiel beim FC Schalke 04.
Aber dabei ist der doch eigentlich gewohnt, dass es nicht nur 11, sondern
noch viel mehr.
Lass mich rechnen.
Ja.
Aber
Eishockeyspieler halt.
21, ja. 22 sind.
Das ist ja immer so wuselig da auf dem Eis. Und
22. Ja, zur Fahr des Verteidigung natürlich sagen, dass das natürlich mit Möller Daly immer sehr tückisch ist, ne? Ja. Weil man da gerne mal zwei Namen, wenn man so durchzählt, und Möller und Daly und Schuranov und dann ist man bei 11, ne?
Ja.
Deswegen plädiere ich dafür Möller Daly ein, wie heißt das Ding? Bindestrich.
Ja.
Anzugewöhnen.
Da fällt mir auf, dass wir schon länger nicht mehr darauf achten, ob wir Möller Daly richtig aussprechen. Das war auch mal besser.
Ja. Aber das ist ja so, so ist es ja angeblich richtig.
So ist es richtig? Okay. Ja. Das habe ich schon wieder vergessen. Das war eine etwas ältere Diskussion.
Ja, und Linus spielt momentan nicht, also haben wir da auch kein Problem mit Linus und Linus.
Das stimmt.
Sonst sind die Namen ja eigentlich machbar.
Ja, schau gerade mal drüber. So ein richtiger Keblavi ist da. Obwohl Keblavi ist eigentlich auch voll simpel. Naja, wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
Weil über Christopher Schindler und sein Schuldaufnehmen. Ja.
Genau.
Er hat sich entschuldigt.
Es war dann auch noch lustig. Eigentlich war es dann nach dem Spiel, ging so lustig weiter wie auf dem Platz, weil nämlich Christopher Schindler bemängelte, dass sie zu oft den direkten Weg durch die Mitte gewählt haben in dieser schlechten halben Stunde zu Beginn. Und danach kam dann fröhlich Christian Martinia daher und beklagte sich, dass sie zu oft zu schnell den Ball auf die Außenpositionen gespielt haben und deshalb nicht so richtig in die Gänge gekommen wären. Und dann, Flo, willst du sie auflösen? Weil du hast die Frage gestellt.
Ich habe dann den Trainer in der Pressekonferenz gefragt, wie denn das jetzt zu verstehen ist, wenn seine Spieler quasi gegenteilige Dinge sagen. Und er hat es dann ja aufgelöst. Er hat dann gesagt, wir haben vor dem Spiel besprochen, dass wir den Flügel nutzen, um von dort die Angriffe einzuleiten und von da dann wieder ins Zentrum zu spielen. Wir haben aber zu früh und ohne Not versucht, den Ball hektisch direkt ins Zentrum zu spielen. Und wenn wir den Ball im Zentrum ohne Druck hatten, sind wir zu früh auf die Flügel ausgewichen. Also er hat quasi, sie haben an beiden Stellen das Falsche getan.
Ja.
In der halben Stunde.
Dafür ging es ja dann eigentlich damit, dann 0-0 rauszukommen aus dieser
halben Stunde. Ja, weil Hannover halt einfach, ich meine, die hatten diesen Kopfball von Kerk und sonst war halt auch nichts.
Ja, paar Distanzschüsse. Das hättest du mir auch früher verraten können, dass sie praktisch aus jeder Lage.
Du hast meinen Artikel nicht gelesen, ne?
Ja, vielleicht
ein bisschen oberflächlich. Drin.
Die größere Chance vor dem Kerk-Kopfball ja eigentlich meiner hatte, der halt da einfach nicht über den Ball hauen muss, ne? Dann ist das natürlich schon ein Riesenbrett.
Ja. Dann sieht es anders aus, aber der Kopfball von Kerk war nicht schlecht.
Der war nicht schlecht und die gut Parade von
Christian Martinia. Ja. Hätte man ein bisschen aufwerten können dafür, den Martinia.
Ah, der Fadi hat ja die Noten gemacht.
Ja, ich weiß. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, heute sind wir sehr fußballlastig, aber mit den Noten gelingt uns meistens so ein Ausstieg aus diesem Fußballgedings, weil wir dann doch wieder beim Zänger und der Schule ankommen. Also unterscheiden Sie sich sehr, unsere Noten, Flo?
Oder hast ich habe meine noch nicht veröffentlicht. Ich habe sie nur schon da liegen. Also von daher.
Ich kann mich an meine natürlich mal wieder nicht erinnern. Ich weiß bloß noch, dass ich jetzt bei Enrico Valentini immer etwas gehemmt bin und nie wieder auf andere verweist, dass sie ihn besser machen, sondern einfach nur Valentini 3 und dann nächster.
Ja, da hätte ich jetzt aber auch zugestimmt. Also von daher, das passt schon. Okay. Glaub ich, da habe ich auch einen Dreier, aber ja. Aber das, was du da benennst, das ist durchaus auch was im echten Leben in der Schule passiert, dass wenn sich Schüler, also bei mir nicht, bei mir beschwert sich niemand über seine Noten, weil ich viel zu gute Noten hergebe.
das ist jetzt natürlich ein Lifehack. Wenn man sich oft genug beschwert, dann
beschwert, dann bessere. Dann überlegt der Kollege normalerweise dreimal, ob er jetzt die schlechte Note nur gibt, weil er sich vorher mal beschwert hat und lieber um dem aus dem Weg zu gehen. Also gibt natürlich ja Kollegen, die dann renitent sind und dann erst recht, aber es funktioniert öfter, als man denkt. Also an alle Schüler da draußen, traut euch ruhig mal zu meckern. Erstens, meistens seid ihr sogar gar nicht im Unrecht oder oft seid ihr gar nicht im Unrecht. Und zum anderen, meistens hat es eher positive Konsequenzen.
Das kommt jetzt für meine Karriere ein paar Jahre zu spät.
Etwas diese zu spät. Ist
ja sehr, sehr ärgerlich, da ich ja schon über die Spätphase meiner Schullaufbahn hinaus bin.
Du kommst ja jetzt dann über deine Tochter wieder
in Kontakt. Ja, und ich werde vom ersten Tag an Druck auf die Lehrer ausüben. Das ist jetzt schon
bestimmt. Frühes Pressing ist immer gut.
Ja, Uli, hast du über deine Noten diskutiert oder hast du sie hingenommen, die Vierer?
Welche Vierer? Nein, ich war brav.
Warst du ein renitenter Schüler?
Nee, nein. Nö, überhaupt nicht.
Was Druckau kommt, da ist man nicht renitent. Das wäre auch mal. Gibt es renitente Menschen in Trockau? Oder ist es ein friedliches?
Puh. Will man jetzt auch. Eigentlich nicht, muss ich gerade überlegen. Nee, wir sind überhaupt sehr friedlich.
Ja, das ist schön. Noten. Achso, ja. Gibt es irgendwo große Unterschiede in
unserer du hast Handwerker auf der 5, da habe ich 4 minus und du hast Schuranov auf 4,5, da habe ich die 5, also aber ansonsten. Wir sind eigentlich momentan noch relativ gleich, aber ich muss schon nochmal drüber gehen. Das ist jetzt ja nur so der erste Eindruck von gestern Abend, den ich aufgeschrieben habe.
Ja,
ich
hab noch bei mir formuliert. Ja auch.
Ach so. Ja, aber du musst es raushauen.
Ich war ja mit Schlusspfiff fertig. Ja,
das genau, halt, ich habe Zeit.
Ja. Das wäre auch mal cool, wenn während Schulaufgaben, am Ende der Schulaufgabe muss die Note stehen.
Das hatte ich als Schüler öfter, da habe ich früher abgegeben und dann hatte ich es am Ende schon.
Echt?
Ja.
Einser.
Meistens.
Hast du auch ein Einser-Abitur, wie Christopher
Schindler? Das kommt auf die Definition von Einser-Abitur.
Ja, so würde ich es bei mir auch sagen.
Ich habe ein Einser vorm Komma, aber ich habe kein Einser-Abitur.
Ja, okay.
Gut. Aber ich wusste ja, dass ich Lehrer werden will, also dass ich.
War es vollkommen wurscht.
Genau, da war es völlig wurscht, was man für einen Schnitt hat. Das war sehr entspannend für die letzten 2 Jahre.
Ja, okay.
Nachdem ich in der 11. fast wegen Altgriechisch und Kunst durchgefallen wäre.
Wegen Kunst?
Ja. Altgriechisch und Kunst. Ich habe, kann ich da jetzt noch belangt werden eigentlich? Nee, ne? Kann man mir das Abi noch aberkennen? Ich habe sehr lange Zeit im Kunstunterricht meine Bilder malen lassen. Ja, das war... Da war ich dann in Kunst gut und ansonsten auch jetzt nicht so wirklich der Überflieger.
Wer hat denn dir Bilder gemalt?
Freunde.
Also wild, gegen, nicht nur einer.
Es gab halt welche, die gerne malen und sowas. Und wenn man denen Gefälligkeiten in Aussicht gestellt hat, dann...
will ich wissen, was?
Darüber schweigen wir hier in diesem Fall. Sonst wird es vielleicht doch noch justiziabel, aber...
Ich glaube, Gostenhof ist ein extra Schwarzmarkt für...
Ja, genau. Kleine Kunstmaler, die mich durchs Gymnasium gebracht haben.
Ja.
Ich bin tatsächlich war ja meine Laufbahn auf dem Gymnasium mal in großer Gefahr und ich musste den Quali machen. Und da bin ich tatsächlich ich habe ihn dann nicht zu Ende gemacht, aber ich habe immerhin Englisch und Kunst gemacht und durch den Kunstquali wäre ich gefallen, weil als ich nach 3 Stunden Quälerei abgegeben habe, hat mich die Lehrerin gefragt, ob ich nicht noch einmal neu anfangen will. Aber naja, Grüße. Ging auch so gut. Oh, und jetzt male ich schlechter als meine 5-jährige Tochter, aber... Brauche ich ja auch nicht. So, Fußball müssen wir jetzt dann doch wieder, jetzt war es fast ein wenig zu persönlich. Gibt's noch was vom Samstag, über das ihr eine künstlerische Note, die ihr dem 1. FC Nürnberg geben wollt, um das beides zu verbinden? Super Überleitung.
Wow. Der eine Angriff war wie gemalt, das stimmt. Also über
der mit langer Abschlag. C?
Langer Schlag, Martinia, Kopfball, Dovedan, Schuranov steht frei und dann leider drüber, weil das war eigentlich, also ist zwar sehr, sehr einfach, also gemalt eher wie ein Mondrian oder so oder ein Kandinsky, also eher knapp, aber sehr schön.
Ja, er hätte fast noch ein bisschen weiter aufs Tor zulaufen können, oder,
Uli? Hätte er, ja.
Hätte er, ja.
Hat er aber nicht.
Hat er halt nicht.
Nee. Ja, also muss man sich ärgern über dieses 0-0? Ja, ne? Also als 1. FC Nürnberg. Weil es dann ab Minute 30 doch eine der jetzt besseren Saisonleistungen war? Oder habe ich da sehr exklusive Meinung?
Ja, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Es war
Also du hast die Möller-Daly-Chance, du hast Lino Tempelmann mit einer Chance, du hast in der ersten Halbzeit Schuranov mit der Chance, du hast das große C-Tor. Ja.
Ja.
Das sind immer vier. Relativ. Ja. Wie waren denn die Expected Goals verteilt?
Die waren, wenn man die Chance von Kerk, da muss man ja, wenn man realistisch ist, muss man ja da den Schuss von Bayer, nicht Beister, Grüße an den Stadionsprecher, muss man ja abziehen und dann kommt man quasi gleich raus, beide bei so 0,7 ungefähr.
Okay.
Hm. Also war nicht viel so von der Chancenqualität her, aber das liegt halt auch dran, dass beide Mannschaften eine durchschnittliche Abschlussentfernung von mehr als 20 Meter hatten.
Ja, ein Kiblavi-Spiel hat sich da, das genau. Hat uns wieder so gut gefallen wahrscheinlich, weil die alle...
Wahrscheinlich, ja, alle einfach draufgeballert.
Geschossen haben. Ja, du fandest das dann auch nicht sonderlich toll, Uli?
Also ich glaube, für Hannover ist der Punkt glücklicher, das muss man schon klar sagen. Also es wäre sicherlich nicht unverdient gewesen aufgrund der 60 Minuten nach den schlechten 30 Minuten, wenn der Club das Ding gewinnt. Ich finde es aber auch nicht so tragisch. Also immer noch ungeschlagen, klar, zu Hause gegen Hannover, vielleicht hat man sich mehr erwartet, aber letztlich war es dann halt ein bisschen unglücklich gelaufen, dass man mit der gelb-roten Karte, mit dem aberkannten Tor, aber du hast immerhin nicht verloren, deine Serie hält. Und ja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man die Hannover schon mal so einfach aus dem Stadion schießt.
Das amüsiert mich mehr, als es sollte, aber ja. Das ist ja echt so einfältig, bin ich halt so einfach gestrickt. Ja, entschuldige, ich
meine, meine Mutter glaubt übrigens immer, unser Hund ist ein Hannoveraner. Mhm. By the way, ist noch ein Havaneser. Also um noch mehr Verwirrung zu stiften.
Ich dachte, das ist ein italienischer Wasserhund oder sowas.
Nee, ist ein Havaneser. Und meine Mutter erzählt immer ganz stolz, dass wir einen Hannoveraner haben, wo die Leute dann immer fragen, wo steht denn der? Naja, im Wohnzimmer. Also ja, ein wenig verwirrend.
Mein Vater sagt immer, dass wir einen Borderliner haben. Das ist auch, was ich weiß nicht, ob er dann mich meint oder den Hund. Das kann natürlich sein, dass er mir durch die Blume irgendwas... Das ist heute die große Gefahr, die Kiblavi-Therapiestunde hier.
Ja. 42 pro Jahr zahlt die Krankenkasse, oder?
Für?
Therapiestunden.
Ach so, okay.
Naja, das mache ich. Aber ich bin privatversichert, von daher ist das ja wieder anders.
Privatversichert? Warum denn das?
Beamter?
Ach so. Da ist man automatisch privatversichert.
Naja, der Staat, man kann sich ja auch gesetzlich versichern, aber als Beamter zahlt ja der Staat die Beihilfe, also ich zahle ja quasi bloß die Hälfte oder jetzt sogar noch weniger, weil ich ja meine, sobald du zwei Kinder hast, geht es sogar noch rauf.
Wie bist du versichert, Uli? Dass man das auch ganz auch klar, transparent, auch privat?
Auch privat, ja.
Okay.
Ja.
Und welche Vorteile erwachsen euch dadurch?
40 Therapiestunden pro Jahr.
Also du brauchst diesen Podcast eigentlich gar nicht. Ich dachte, wir tun uns hier gegenseitig was Gutes, aber naja.
Nein, man merkt es schon, wenn man Termine beim Arzt will, dass es halt privat dann doch bedeutend schneller geht, bis man so einen Termin kriegt. Und es wird dann natürlich einmal gleich die ganze Batterie aufgefahren. Das ist auch klar.
Ja, man merkt es zum Beispiel, ich war beim Ohrenarzt, weil ich dachte, ein Ohr, also Warnung davor, soll man natürlich nicht machen, Ohrstäbchen in Gehörgang, mache ich aber trotzdem, brauche ich. Und auf jeden Fall habe ich dann ein Ohrstäbchen rausgezogen, wo die Watte vorne gefehlt hatte. Und ich habe gedacht, ich hätte die Watte im Gehörgang verloren. Und war also dann beim Ohrenarzt und der hat nur reingeguckt und gesagt, nee, da ist nichts drin. Und jetzt die Woche kam die Rechnung, das waren dann 88 Euro.
Ah ja, super. Ja, gut.
Also der Stundenlohn, da kommen wir nicht hin.
Das ist sehr schön. Riesengeschichte. Jetzt haben wir die Leute endgültig verloren. Und das noch vorm Gerch.
Ja, verloren und ohne, dass man was im Gehörgang verloren hat.
Und vor allem gibt es jetzt wahrscheinlich wieder welche, die unter den Zuhörenden, die keine Geschichten übers Ohr hören können, ohne sich zu ekeln oder sowas, aber naja, sorry dafür. Wir essen ja schon immer im Podcast, das ist ja
und schon liegen immer im Bett, damit man nicht vom Fahrrad fällt.
Genau. Das. Ja, neun Spiele ohne Niederlage. Und jetzt ist Länderspielpause, über die sich Robert Klaus nicht freut, wie er auf der Pressekonferenz gesagt hat, weil man gar nicht mehr in den Rhythmus kommt. Wir könnten mal ein erstes Saison, aber machen wir eigentlich jede Woche, ne? So ein Saisonfazit. Aber trotzdem, war das jetzt ein gutes erstes Viertel, Drittel?
War okay bis gut, würde ich schon sagen. Mhm. Also mehr als man vielleicht erwartet hätte.
Flo, dir ist es wurscht. Das ist eine zu profane Frage für dich.
Ne? Nee, ich habe es nur gerade überlegt, weil Trainer hat ja gesagt, wir dürfen erst ein Fazit dürfen wir erst nach 34 Spielen ziehen oder ja. bewerten. Von daher, nein, ich denke, du siehst wieder Uli, es ist mit Tendenz zum Guten. Weil man ja sogar über dem momentan in der Tabelle etwas, ich glaube, um einen Platz über dem Saisonziel ist oder vielleicht noch drauf. Man ist Fünfter, ich glaube, Saisonziel war 5 bis 8. Ja, da ist man genau drauf. Also von daher läuft alles nach Plan. Ich denke, dieses Ungeschlagen, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil ich meine, wenn der.
Zu viele Unentschieden.
Genau, wenn du eines gewinnst zusätzlich noch und dafür dann eins der Unentschieden verlierst, dann hast du mehr Punkte und letztlich geht es ja um die Punkte. Aber normalerweise, ich habe es letzte Mal mal nachgeguckt, ich glaube, in den letzten 10 Spielzeiten ist nur einmal die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen nicht aufgestiegen. Das war Kiel damals, die da in der Relegation gescheitert ist.
Siehst du?
Von daher, ja, wenn ein positiver Lauf sich dann entwickelt, wo man dann auch Spiele gewinnt, aber es ist halt schon, ich habe es mir gestern dann irgendwann wieder gedacht, ich hätte ganz gerne mal einfach wieder ein Spiel, wo nach 60 Minuten klar ist, wie das Ding ausgeht, und das hat man halt noch gar nicht, und das spricht einerseits für den Club und andererseits halt gegen den Club, weil sie verlieren keins, also gerade so die Spiele gegen Hamburg und Hannover, die waren ja dann doch in den letzten Jahren öfters so, dass man das relativ schnell klar war, dass man das nicht gewinnt, und auf der anderen Seite waren aber auch jetzt gegen andere Gegner keine Spiele dabei, wo klar war, ja, das gewinnt man.
Also mich interessiert, ohne jetzt irgendwas verschleiern zu wollen, aber mich erinnert die Saison so ein bisschen an damals an der Felix Magath, die Älteren werden sich erinnern, ja. Wo der Club auch ganz viel unentschieden gespielt hat und dann immer sehr knapp gewonnen, 1-0 gewonnen, und war natürlich ein ganz anderer fußballerischer Ansatz damals, also wesentlich defensiver ausgerichtet.
Und Sascha Ciric durfte Tore schießen.
Ja. Aber das war ja am Ende dann doch recht erfolgreich, das Konzept. Wie gesagt, ohne jetzt schon was verschreien zu wollen.
Ja, also Aufstieg. Ja. Ja. Weil sie Zweitliga-Fußball... Ich weiß immer nicht, was mir besser... Ob ich dieses lieber mal eins gewinnen als zweimal unentschieden spielen. Dieses Ungeschlagensein ist natürlich für das Selbstbewusstsein schon auch sehr wichtig, wobei das am Samstag dann doch erstaunlich schnell weg war, das Selbstbewusstsein.
Da zwei Fehlpässe und es ist weg.
Und es ist weg,
ja. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Ungeschlagen tatsächlich nicht eher so was für die Außenbetrachtung ist. Ich weiß nicht, wie sehr das innen wirklich zählt oder ob man das dann doch eher auf die Punkte guckt. Ich habe nie auf dem Level auch nur annähernd Fußball gespielt, von daher keine Ahnung, wie das läuft.
Ich habe das kürzlich Christopher Schindler gefragt, den ich im Gespräch hatte, eben genau das. Und da meinte er, dass es schon was ausmacht. Also zum Beispiel auch beim HSV, hat er in der Kabine vorher dann schon nochmal gesagt, Leute, wir sind ungeschlagen, wir wollen das bleiben. Und er sagt schon, es ist was, woran sich eine Mannschaft auch hochziehen kann und auch, was den Gegner vielleicht irgendwo ein bisschen beeindruckt. Die wissen auch, okay, die sind schwer zu schlagen. Aber wie gesagt, am Samstag hat man das auch ein wenig konterkariert. Da war es nach 5 Minuten gefühlt weg, der Effekt, den man sich da vielleicht erhofft hätte.
Und trotzdem ist nichts passiert. Deshalb weiterhin ungeschlagen.
Weiterhin ungeschlagen.
Das wird jetzt auch
ein bisschen... Das ist jetzt sogar 2 Wochen mindestens noch.
Ja. Und auch schon länger, weil letzte Saison ja auch 4 Spiele, 3 Spiele, ja. 2 Spiele.
Ja, ich glaube, genau, es waren nur 2, den Uli habe ich in der... Der hat es vielleicht getwittert gesehen, aber einen Fadi habe ich gefragt, der hat es nicht beantworten können, wer der letzte Spieler war, der im Max-Morlock-Stadion vor der Pause ein Tor erzielt hat.
Puh. Vor der Pause. Es ist nicht Nikola Dovidan, das war mein Tipp, aber das ist meine Antwort auf alle Fragen zum Fußball. Das war
vermutlich ein Vierter, oder?
Nee,
Nürnberger.
Ein Nürnberger, aber nicht Nürnberger.
Na komm, Uli, einmal raten wenigstens.
Achso, also nicht nur Gegentor, sondern also auch eigene Tore.
Eigenes Tor. Gegentor wäre Team Kleindienst.
Okay. Das hat ja fast schon wieder Gerch-Niveau jetzt. Entschuldigung, ich habe gerade ein Ohrstäbchen im Ohr, ich kann nichts
sagen. Nee, da ist nichts. Macht 88 Euro.
ja. Georg also Markreiter. Gegen Bochum letzte Saison.
Diese Grüße. Saison sind
Grüße, ja.
Grüße.
Diese Saison sind alle, alle Heimspiele mit 0-0 in die Pause.
Also das heißt, man kann Zeit vorab in der Laube verbringen und,
und man kann dann in Ruhe schauen, austrinken. Ob man ab der 60. umsonst reinkommt oder gibt es das noch? Früher war das
ja tatsächlich, da kann ich mich auch noch
erinnern. Ich glaube, ob das Corona-konform noch geht.
Wahrscheinlich eher nicht. Noch irgendwas zum Thema Fußball? Wir müssen noch Fußballbücher, da hast du uns ein bisschen in die Bredouille gebracht, Flo. Ich weiß es gar nicht, habe ich schon, naja doch, ich habe mehr als 3 Fußballbücher gelesen. Hast du welche, Uli? Deine drei liebsten Fußballbücher?
Hätte ich das vorbereiten müssen? Oh. Ja, ich glaube, letzte Mal hat er gesagt, also Roland Reng eigentlich geht immer, Spieltage, Traumhüter, fand ich alle grandios. Die, jetzt überlege ich gerade, dann sehr zu empfehlen natürlich Damned United von David Peace. Mhm. Und was fällt mir noch so spontan ein? Bisschen Fußballromantik, das Wunder von Castel di Sangrio ist auch ein schönes Buch. Mhm. Schön. Wenn ich die drei nehmen müsste. Ja. Okay. Also mir, keine Fachbücher jetzt, sondern
so. Ja. Bei mir ist es tatsächlich auf Platz 1 Sami Drexel. 11 Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen, weil das prägend war für meine Kindheit. Auch was mit England Bezug und auch Brian Clough von Jonathan Wilson fand ich sehr gut. Und noch eins hatte ich mir vorhin. Ach ja, tatsächlich Fever Pitch, auch wenn das inzwischen schon als uncool gilt, aber das ist natürlich auch großartig. Und was ich glaube ich auch sehr amüsant fand, war eine Saison mit Verona von
Tim Parks.
Genau, der ist da ein Jahr mit den Ultras von Hellas Verona verbringt. Das habe ich als witzig in Anführungszeichen in Erinnerung. Aber
hast du es auch gelesen? Ist dann ganz schlecht von Manuel Andrack kopiert worden mit dem 1. FC Köln.
Ah, okay. Naja, das habe ich nicht einmal mitbekommen. Ja, das sind meine drei. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass es sehr theoretisch wird.
Nein, es wird überhaupt nicht theoretisch, sondern ich habe tatsächlich vor kurzem erst von Lukas Vogelsang Zeitlupen gelesen. Das fand ich stilistisch sehr schön. Das sind einfach nur kurze Fußballgeschichten, die man sogar auch Menschen vortragen kann oder empfehlen kann, die eigentlich nichts mit Fußball am Hut haben, was halt einfach sprachlich sehr schön ist. Was mir auch sehr imponiert hat, der war Nicht wie ihr von Tonio Schachinger, der da quasi einen fiktiven österreichischen Fußballer erfindet und den eine Karriere durchleben lässt und das auch sehr, sehr anschaulich macht. Also ich habe jetzt absichtlich mal eher solche Bücher mir rausgesucht, weil das wirklich Empfehlung ist. Und was auch aus den letzten Jahren mir sehr gut gefallen hat, war die Biografie von Erwin Kostede, Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler, die Alexander Häflig geschrieben hat. Die fand ich auch beeindruckend, weil es halt dann doch sowohl Biografie als auch Gesellschaftsporträt in beidem ist.
Komm, ein Taktik-Schmarri
muss jetzt ein schon Taktik, noch. Also wenn jemand, ich sag's mal so, ich glaube an Matchplan von Christoph Biermann kommt man nicht vorbei, wenn man da in der Richtung was lesen will. Klar, die Bücher von Tobi Escher auch. Und wenn man zum Zustand des Fußballs was lesen will, dann muss man David Goldblatt lesen. Also immer, sowohl die globale Geschichte des Fußballs, die heißt The Ball is Round, als auch eine Zustandsbeschreibung des Fußballs im 21. Jahrhundert, die heißt dann einfach The Age of Football. Aber David Goldblatt ist immer zu empfehlen, der hat auch eine Geschichte der Olympischen Spiele geschrieben, die sehr, sehr schön oder sehr, sehr umfassend lesbar ist, aber die Bücher von ihm sind halt immer 600 oder 700 Seiten lang, da braucht man ein wenig.
Ja, es kommt ja jetzt der Herbst und der Winter, da
kann noch, man wieder... Noch Nachtrag, was ich vergessen habe und noch erwähnt.
Jetzt willst du doch noch, möchte, auch noch ein kluges Buch hinterher schicken.
Den Christoph Ruf dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt.
Ist doch ein geiler Verein, sie reisen in die Fußballprovinz, wo nämlich die Spielvereinigung Bayreuth auch ausführlich erwähnt wird, was natürlich nicht vergessen werden sollte.
Ja,
und Hans Böllers Marek Mintal Buch sollten wir an der Stelle auch erwähnen.
Auch noch, stimmt. Jetzt haben wir zwar sehr viele vergessen, aber wir sollten auf Twitter-Anregungen hin zumindest mal 3 oder so vorstellen. Oder waren das 3? Ja, egal. Aber ja. Die vergessen worden sind, werden es verschmerzen können.
Grüße an Katharina Fritsch und Oliver Fritsch.
Grüße. Die aber nicht gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Das hat mich jetzt bloß so irritiert. Aber,
die haben beide jeweils eines.
Jetzt ruft mein Freund Kerem an. Das wäre eigentlich auch schön, wenn ich da mal während des Podcasts hingehe. Aber naja, Grüße. Gerch?
Ach so, oder, Gerch.
Letzte Woche war es Lubosch Kubek, oder?
Ja.
Und Flo, hast einen Fehler in
der... Ja, aber eine Anmerkung, weil es irgendwie hieß, er sei seit 10 Jahren Co-Trainer der USA. Das war er natürlich nicht so lang. Aber bei Wikipedia ist halt einfach die Klammer nie zugemacht worden und deshalb stand es da noch.
Kann einer von euch bei Wikipedia schreiben? Kann da jeder schreiben eigentlich?
Eigentlich kann da jeder schreiben, es sei denn, es sind irgendwelche geschützten Seiten.
Okay, das heißt... Da muss man sich nicht einmal bewerben irgendwo und kann einfach...
Nee, das ist ja das Wiki-Prinzip.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, wie momentan die Regel in der deutschen Wikipedia ist. Ich habe da irgendwann mal aufgehört zu schreiben. Ich habe irgendwie mit Mitte 20 mal ein paar Clubspieler-Biografien angefangen von Dariusz Kamper und Raphael Schäfer und so und dann aber das nicht weiter verfolgt. Mhm.
Also das heißt, die sind, wenn ich jetzt Dariusz Kamper google, dann...
Wahrscheinlich ist da nichts mehr von mir übrig, was ich damals geschrieben habe, weil ja auch jeder ändern kann.
Okay. Was du so alles machst.
Zeit haben die Leute.
Ja, wirklich. Ja. Und hast du launige Dinge zu Dariusz Kamper geschrieben eigentlich? Oder?
Nee, eigentlich nur halt Biografie runter und dann, ich weiß gar nicht, irgendwas. Ich glaube, irgendwie ging es dann in den Kommentaren zum Artikel drum, ob die wirklich beide in Polen geboren sind oder ob man da einen Kopierfehler gemacht hat bei Kamper und Schäfer oder irgendwie so. Also, aber es ist ewig her, keine Ahnung.
Okay, also du hast nicht versucht, irgendwelche Gags mit einzubauen, so wie ich.
Nein, ich habe keine falschen Fakten oder alternativen Fakten eingebaut.
Das ist löblich. Gut, ich habe noch 2 oder 3, aber ich wollte den Uli heute nach seiner Partynacht ein bisschen
reintreiben.
Und es ist aber immer gut, wenn wir da diesen Stehsatz haben. Entschuldigung, ich krieg bloß gerade Meldungen aus der Kinderladengruppe, dass es schön war auf dem Barfußpfad in Schönberg. Da freue ich mich dann doch, dass ich heute arbeiten muss. Naja. Uli?
Soll ich dann mal? Okay.
Wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben.
Haben wir noch was vergessen?
Haben wir
nächste Woche Pause, oder?
Haben wir noch offen gelassen,
ja, weil wir ja nicht wissen,
ob die Jahreshauptversammlung für einen Linksrutsch sorgt.
Ja, genau. Deshalb würde ich einfach so, wir gucken mal, ob wir Lust haben. Und wenn nicht, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Aber offene Klammern aus diesem Podcast haben wir jetzt nicht mehr. Außer, dass wir die Leistung von Dove dann halt nicht wirklich gewürdigt
haben. Was hast du uns eigentlich für Note gegeben?
Ich habe noch gar nicht geschaut. Ich habe tatsächlich wieder vergessen. Ich hoffe eine 2, nee, eine 3 wegen Platzverweis, aber weil halt dann...
Aber kann er ja nichts dafür.
Ja, trotzdem hat er halt dann Platzverweis bekommen und dadurch...
Yeah. Beim Kicker wäre das ein 5er.
Der Platzverweis?
Ja, egal, automatisch wäre Platzverweis 5.
Oh, siehste. Das ist aber.
War zumindest früher mal so.
Ganz schön streng.
Er wies der Mannschaft einen Bärendienst.
Ja, genau. Ja, okay, Uli. Er weist okay. uns einen Bärendienst. Ich errate ihn heute.
Ja, da bin ich gespannt. Also, bereits als 18-Jähriger debütierte Gerch beim VfL Osnabrück, für den der Defensivspieler in 174 Zweitligaspielen 12 Tore erzielte. Beim Club gelang dem früheren Junioren-Nationalspieler ein Einstand nach Maß. Gleich am ersten Bundesligaspieltag erzielte der Neuzugang den 1:0-Siegtreffer im Spiel beim FC St. Pauli. Nach insgesamt 78 Einsätzen und 5 Toren wechselte Gerch zur Eintracht Braunschweig. Als sein Vertrag dort nach 2 Jahren nicht verlängert wurde, ließ sich Gerch reamortisieren und kehrte nach Franken zurück, wo er noch für den BSC Erlangen und den SC Feucht auflief. Nach seiner aktiven Karriere schlug Gerch eine Trainerlaufbahn ein. Er betreute zunächst als Spielertrainer den SV Pölling, dann den SV Neuhaus Rotenbruck und den Hänger SV, wo er die Nachfolge eines gewissen Thomas Ziemer antrat. In der Winterpause 2008-09 kehrte Gerch zum SV Pölling zurück. 4 Jahre später führte er die Oberpfälzer in die Bezirksliga Süd. Nach dem Rücktritt in der folgenden Saison beendete er seine Trainerlaufbahn. Heute ist Gerch, der kürzlich seinen 58. Geburtstag feierte, in Nürnberg als Country Sales Director der deutschen Vertretung eines US-amerikanischen Textilunternehmens und Herstellers von Sportbekleidung beschäftigt.
So,
bitte lösen Sie jetzt.
Schon allein, dass du reamateurisieren gesagt hast, ist...
ist man eigentlich schon raus, weil man weiß, das ist irgendwann in den 80ern.
Ja, dadurch... Oh Mann.
Das habe ich so lange geübt, das Wort.
Ja, das glaube ich. Gibt es das eigentlich noch?
Das gibt's nicht mehr.
Also die Handlung also des
Reamateurisierens. Die Handlung gibt's wahrscheinlich schon. Das ist halt, wenn du... Das ist das, was die Bänders jetzt gemacht haben. Mhm. Aber ich habe tatsächlich eine Vermutung wegen Pölling. Grüße an
ja,
den Kollegen
deswegen hab ich, ja, Grüße. Deswegen habe ich den auch genommen, weil durch den lokalen Bezug, sonst wäre das schwer, finde ich, aber durch den lokalen Bezug kann man es rauskriegen.
58 ist der.
Der Herr Sänger hat's. Bingo.
Das darf doch nicht wahr sein. Und schreibt's doch in der Gruppe.
Ja, richtig, korrekt.
Okay, ich denke mal noch.
Denken wir noch drüber nach.
Ich errate schon auch immer. Ich habe es ja noch schlimmer. Ich errate nicht nur die hier nicht, sondern ich errate auch die, die mir zugeschickt werden, nicht. Also dass ich.
Du errätst nicht mal die, die du dir selber ausdenkst. Die ich
mir selber ausdenk. Das ist mein Leben ist voller Niederlagen.
Lass dich reamortisieren.
Ja, das ist auch eine Serie. Mache ich. Vielen Dank euch beiden. Jetzt können wir mal aufhören, oder? Jetzt ist es 17:09 Uhr. Man muss bestimmt.
Wir müssen ja auch noch eine Zeitung machen heute.
Ja, und der Flo kann
Wikipedia-Einträge machen.
Ja, muss noch einen Artikel fertig schreiben.
Auch noch?
Ja, ich bin bisher nicht so dazukommen, weil wir ja eben heute früh beim Jazz waren.
Ach so.
Ja. Und jetzt war meine Mama da und jetzt und Unterricht muss ich auch noch vorbereiten. Irgendwann muss ich einen Artikel schreiben. Ja, also. Hast schon noch Arbeit zu tun.
Hast du mehr zu tun als
ihr müsst eine Zeitung machen, das scheint ja irgendwie auch schwierig zu sein.
Und ich hätte gerne als Titel der Jazz-Kasper und das Wattestäbchen.
Der Jazz-Kasper und das... ich habe gedacht, wir nehmen die Krone von König Semmelwurst.
Ja, auch schön.
Das finde ich eigentlich...
Aber dann ruft der Kollege Andi Pöllinger wieder an und fragt, er sagt, ich kann jetzt mit dem Titel nichts anfangen. Grüße. Das war
schön, letzte Woche. Der Pausenhof, ja. Derjenige, der bei nordbayern.de dafür zuständig ist, dass man wirklich mit den wenigsten Überschriften irgendwas anfangen kann, wenn man noch bei klarem Verstand ist, beschwert sich jetzt über unsere Podcast-Überschriften. Welche war das denn eigentlich?
Der Pausehof regelt das.
Ah, da, genau.
Ja. Ja. Ich habe um das übrigens abzuschließen, ich habe tatsächlich noch Gespräche mit meinen Schülern geführt wegen der FDP. Es war sehr erhellend.
Okay.
Haben ganz viele das TikTok-Game erwähnt, also dass tatsächlich TikTok ausschlaggebend war, weil die FDP da stark vertreten war und dann natürlich auch so die direkte Zuwendung an junge Wähler, das machen halt SPD und Union fast gar nicht. Und dann bleiben halt, wenn man, sagen wir mal, gemäßigt wählen will, bleiben halt dann FDP und Grüne übrig und das teilt sich halt dann auf. Und tatsächlich, und die Geschichte mit dem Tempolimit ist tatsächlich kam tatsächlich noch häufiger. Also die Positionierung gegen das Tempolimit war tatsächlich auch bei einigen ausschlaggebend, die dann gesagt haben, den Clown von Laschet kann ich nicht wählen, aber gegen das Tempolimit bin ich, also...
Traust du dich nur, weil er jetzt nicht Bundeskanzler wird, sonst...
Nein, das traue ich mich schon, das würde ich mich auch so trauen, aber das war jetzt ein Zitat eines Schülers, also von daher darf ich ohne Probleme sagen.
Würde ich auch behaupten.
Das kann man auch mir zuschreiben, da stehe ich dazu. Das habe ich auch oft genug im Wahlkampf gesagt.
Also, zeigt auch, dass du in Sachen pädagogischer Arbeit noch ein bisschen was zu tun hast mit diesem Tempolimit-Dings. Ne? Kannst du da nicht agitieren im Schuldienst?
Ja, man kann da schon Argumente bringen, aber ja.
Du bist auch gegen das Tempolimit, heißt das?
Ich glaube, es gibt effektivere Methoden.
Okay.
Wie soll ich das jetzt
formulieren? Du hast also mega Zweifel an der kalibrierten Linie, am Tempolimit, das ist Wissenschaftsschwurbler.
Wissenschaftsschwurbler, nee, aber ich habe insgesamt ein bisschen, ja, die Verlagerung der Klimalast aufs Individuum halte ich für schwierig. Da müsste man wahrscheinlich andere Ansätze finden. Also das fängt ja an mit der Tatsache, dass dieser ökologische Fußabdruck oder der CO2-Fußabdruck ja irgendwie mal eine BP-Kampagne war und so, aber da würden wir jetzt da hätten wir jetzt dann nochmal 3 Stunden, also von daher.
Ich bin ja vor allem deshalb fürs Tempolimit, weil es einfach sehr viel entspannter ist.
Das ist was anderes, aber
diese Hektik würde verschwinden von den Straßen und.
Ja, also ich denke nicht, dass es jetzt irgendwie die Fahrt nach Berlin um 7 Stunden verlängern würde, wie einer meiner Schüler meinte. Aber ja, also mir ist es auch wurscht, weil ich eh nicht viel schneller als 130 fahre.
Uli will noch was sagen, oder?
Ich finde es bloß gerade faszinierend, wie man von Dovidans große Zehe zum ökologischen Fußabdruck den Bogen spannt.
Ja. Finde ich weltklasse. Eine leichte Übung für diese Runde. Dovidan war übrigens hervorragend.
Immer.
Ja, war er doch wirklich.
Er war wirklich, also er war auf dem Platz, hätte ich jetzt sogar ohne den Platzverweis, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, dass er ja wahrscheinlich sogar der beste Clubspieler war.
Ja, dann ist das mal
fest. Auch mit Platzverweis.
Gehalten. Ja, fand
es übrigens schön, wie der Kollege Martin Funk wirklich jeden gefragt hat, ob sich Dovidan schon beruhigt hatte.
Ja, und er hatte sich beruhigt.
Im Gegensatz zum Kollegen Funk.
Grüße. Martin, das muss ich doch jetzt wieder rausschneiden, oder?
Dann er wieder Schnitt und Lachen.
Enden wir wieder mit hysterischem Lachen.
Sehr gut. Okay, dann bis nächste Woche oder übernächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.